Gott ist gut. Alle Zeit. Halleluja. Ja. Der rote Teppich, das hat mich sehr beeindruckt. Für die Menschen eine Ehre. Für Jesus war es ein staubiger Weg hinauf, den Berg hinauf mit einem Kreuz zu seinem Tod. Und doch hat er es für uns getan. Heute ist Palmsonntag, das feiern wir, deshalb haben wir auch eine Palme hingestellt, für die, die es nicht gemerkt haben. Und der Palmsonntag weist hin auf das, was kommt, denn danach kommt Karfreitag. Und der Titel der heutigen Predigt lautet ja Karfreitag oder Good Friday. Welches zieht ihr vor? Wer ist für? Machen wir kurz eine Abstimmung? Nein, dann lassen wir das. Ja, wir haben ja in den letzten paar Monaten, so im Herbst haben wir angefangen, immer wieder mal die Feste Israels angeschaut und gesehen, dass jedes Fest ein prophetisches Bild ist für etwas, was sich später erfüllen wird. Und für die, die nicht dabei waren, hier noch ein kurzer Überblick. Hier sehen wir so die ersten paar Feste oder die Übersicht der Feste. Da haben wir zum Beispiel das Passa, das schauen wir heute an. Dann das Fest der ungesäuerten Brote, das bezeichnet das heilige Leben. Die Erstlingsfrucht, Jesus ist als Erster von den Toten auferstanden. Und dann auch Schavut oder das Wochenfest Pfingsten. Hier haben wir sie nochmal. Die sind im Neuen Testament bereits erfüllt. Die ersten vier Feste, die sind erfüllt. Karfreitag und dann ja, das heilige Leben, das uns Jesus vorgelebt hat, das wir auch nachahmen sollen. Die Auferstehung von den Toten, das Fest der Erstlingsfrucht und das Wochenfest. 5 Wochen nach Ostern ist die Gabe des Heiligen Geistes, ist Pfingsten geschehen. Und dann geht es weiter mit diesen Festen. Es gibt noch 3 Feste, insgesamt sind es 7, 3, die noch ausstehen. Eines haben wir schon angeschaut, das ist das Rosh Hashanah, das Posaunenfest. Das bezeichnet die Entrückung der Gemeinde, die uns ja bevorsteht. Halleluja, genau. Das nächste ist dann Yom Kippur, das ist der Versöhnungstag. Und das ist der Tag, wenn Israel seinen Retter anerkennt. Und sagen wir, gesegnet, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und sie werden ihn anschauen, den, der sie durchbohrt haben. Und um ihn weinen und ihn anerkennen als Gott. Und dann Sukkot, das Laubhüttenfest, das zeigt dann auch den Sinn des 1000-jährigen Reiches. Das ist dann so ein Vorausschatten, der das bezeichnet. Und so hat jedes dieser Feste eigentlich eine neutestamentliche Entsprechung. Heute sehen wir uns das Passa an und da machen wir eine kleine Zeitreise mit verschiedenen Stationen. Wir sehen, wie sich das Passa perfekt in Gottes Plan, in Gottes gesamten Heilsplan einreiht. Das sind so verschiedene Stationen und das kann nicht zufällig geschehen sein. Das muss wirklich von Gott geführt sein. Unsere erste Station in der Zeitreise liegt etwa 600 oder etwas mehr Jahre zurück. 1400 nach Christus, damals wurde dem Karfreitag ja sein Name gegeben. Jeder kennt den Karfreitag, oder? Auch Leute, die mit Kirche nicht zum Hut haben. Was bedeutet Karfreitag? Okay, 3 Tage frei, oder eigentlich Ostermontag ist auch 4 Tage frei, wunderbar, wir fahren in die Ferien. Das ist so wie die Bedeutung von Karfreitag für viele. Aber woher kommt dieser Name überhaupt? Kar ist ein uraltes Wort, ein deutsches Wort, und das bedeutet eigentlich Klage. Kommt von Kara, Klage, und es wird geklagt darüber, wie unser Herr Jesus Christus getötet wurde. Die Kreuzigung war damals eine der abscheulichsten und trotzdem üblichsten Methoden der Römer, um Schwerverbrecher öffentlich hinzurichten. Die aufgestellten Kreuze dienten als Abschreckung der Leute, als Warnung, dass sie sich richtig verhalten würden. Ja, nicht sich falsch verhalten und mit den Römern irgendwie ins Gehege kommen, sonst könntest du dort am Kreuz enden. Jesus starb, man trauerte um ihn und deshalb Karfreitag, an diesem Freitag, an dem Jesus gestorben ist. In lateinischsprachigen Ländern sagt man dem Tag anders. Wie sagt man da? Der Karfreitag. Santo, genau. Viene Santo. Und was heißt das auf Deutsch? Großer Freitag, heiliger Freitag, okay. Interessant. Deutsch hat einen Klagefreitag. Und ja, heiliger Freitag passt ja auch. Schließlich ist es der Sohn Gottes, der dahin gerichtet worden ist. Aber interessant ist, dass sich in der englischsprachigen Welt der Begriff Good Friday durchgesetzt hat. Also ein Freitag, der gut ist und der sich dadurch abhebt von anderen Freitagen, dass er offenbar noch besser ist, sonst müsste man nicht unbedingt als gut bezeichnen. Vielleicht, weil wir in der deutschsprachigen Kultur doch eher auf das Negative schauen als auf das Positive. Das ist so irgendwie in uns drin, die deutschsprachigen Länder, oder nicht? Viel Kritik, Geist, oh, das Schlimme und furchtbar und alles. Also ich erinnere mich an eine Situation in meiner Jugendzeit, da habe ich mal mit drei Freunden zusammen einen Ausflug gemacht in den Europapark nach Rust. Das war kein Frust, sondern die Stadt heißt Rust. Und das war ein hervorragender, ein wirklich toller, cooler Tag. Wir haben Spaß gehabt, es war tolles Wetter, es war wirklich ein, auch für uns als Kollegen, als Freunde untereinander, wirklich toll. Aber auf dem Nachhauseweg, also mein Freund hatte damals sein erstes Auto, das war ein Saab. Kennt das jemand noch? Okay. Und auf dem Nachhauseweg hatte der Saab eine Reifenpanne. Dumm gelaufen. Ja, wir hielten an und mussten da Wagenheber und alles Mögliche und so weiter, bis das Rad repariert war. War eine ziemliche Sache. Es hat dann noch geregnet am Abend, es war dunkel. Aber irgendwie sind wir dann nach Hause gekommen. Ja, Jahre oder sagen wir Jahrzehnte später habe ich den Claudio wieder mal getroffen. Wir haben so über die guten alten Zeiten reminisziert und ja, uns Erinnerungen erzählt. Und da habe ich gesagt, ja, weißt du noch von dem Tag, da wir im Europapark waren? Er sagt, ah, der Tag, wo wir die Reifenpanne hatten. Er erinnerte sich nicht mehr an den Spaß, den wir hatten, an die tollen Bahnen, an das schöne Wetter, an alles Gute, sondern an die Reifenpanne. Das ist doch so richtig typisch für uns. Ja. Manchmal denke ich, ich möchte mich von dieser deutschsprachigen Denkweise etwas distanzieren. Also eigentlich sollten wir uns als Christen davon abheben. Nicht nur negativ in die Welt schauen, sondern wir haben die beste Nachricht der Welt. Amen. Wir kennen, ja, Karfreitag, wir kennen den Tod Jesu, aber wir kennen auch, was es zur Folge hat. Wir kennen den Sieg über die Sünde. Wir haben 1000 Gründe, Gott zu danken. Danke sagen für diesen Tag, für das größte Geschenk, das er uns gemacht hat. Und vielleicht haben die Engländer hier etwas erkannt, dass sie dem einen guten Freitag sagen. Okay, vielleicht heißt der Tag bei uns auch Karfreitag, weil es vor der Reformation des 16. Jahrhunderts natürlich ausschließlich die katholische Kirche gab und ihre Lehre ist ja geprägt vom Kreuzestod von Jesus. In vielen Kirchengebäuden oder auch in Regionen um uns herum, da sehen wir Bilder, das ist innerhalb der Kirche, da sehen wir die Kreuzeswegsbilder, das sind so verschiedene Stationen und man denkt an jede Station, wo Jesus gelitten hat und was er da wohl gesagt oder getan hat. Und überall an den Kreuzen hängt eine Jesusfigur. Und das ist ja auch absolut zentral für unseren Glauben und in der Bibel. Das ist das Zentrum. Das will ich nicht wegdiskutieren. Aber sieh mal auf das Kreuz hier vorne. Was ist anders? Okay, es hat eine Israel-Fahne dran, aber abgesehen davon, was sagst du? Kein Jesus mehr dran. Es ist leer. Weshalb? Wir feiern die Auferstehung Jesu. Wir feiern, dass er nicht mehr am Kreuz hängt. Das Kreuz ist leer. Zwei Tage nach der Kreuzigung ist Jesus von den Toten auferstanden und lebt. Vielleicht, Halleluja, vielleicht haben die Engländer etwas mehr zukunftsorientiert gedacht als wir Schweizer oder deutschsprachigen Leute. Und ich habe vor Jahren mal das hier gemacht. Seht ihr das? Das Holzkreuz mit Jesus dran. Okay? Und Das Coole ist, das ist ja Karfreitag. An Ostern ist folgendes, am Auferstehungstag ist folgendes geschehen. Jesus ist vom Tod auferstanden. Also Karfreitag, dann wurde er begraben und dann ist er auferstanden. Das Kreuz ist leer. Halleluja. Halleluja. Und Jesus ist erhöht und sitzt zur Rechten Gottes. Deshalb hier auf einem Sockel. So. Ups. Das ist so für uns das Zeichen. Das stellen wir zu Hause immer auf und das erinnert uns daran. Jesus ist auferstanden und lebt. Jawohl. Also ich will auf keinen Fall das Leiden Jesu schmälern, aber die Auswirkungen dieses Tages, dieses Karfreitags oder Good Fridays, sind nicht nur einfach gut. Sie sind hammergroßartig, sie sind das Beste, was uns geschehen kann. Jesus hat den Tod besiegt. Vor was haben die Leute am meisten Angst? Vor dem Tod. Jesus hat ihn besiegt. Das ist großartig. Gott selbst hat quasi die Naturgesetze verändert und die Existenz der gesamten Menschheit neu definiert. Ja, der Teufel ist besiegt, seine Macht ist gebrochen. Und eines Tages wird sich das für alle sichtbar durchsetzen. Wir können heute schon teilhaben an diesem Sieg. Und wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und der Tod hat nicht das letzte Wort, Gott hat es. Und wenn wir uns heute entscheiden, ihm nachzufolgen, dann sind wir auf der richtigen Seite für die gesamte Ewigkeit. Und die kann sich dann noch hinziehen. Da willst du am richtigen Ort sein. Ja. Okay. Gut. Die Namensgebung dieses Tages war etwa 1400 nach Christus. Und auf die andere Seite von Jesu Christi, Zeitrechnung 1400 vor Christus oder genau 1446 vor Christus, geschah etwas anderes. Hier sehen wir, wie alles begonnen hat, was zu diesem Karfreitag oder Good Friday geführt hat. Gott hatte sich ein Volk auserwählt, das ihm dienen sollte. Das Volk jedoch lehnte ihn ab und diente anderen Göttern. Als Konsequenz davon mussten sie rund 430 Jahre lang in der Wüste umhermarschieren. Und das ging nicht so gut. Hast du schon mal im Sand laufen wollen mit Gepäck, da sinkst du immer ein und das ist nicht so toll. 430 Jahre lang waren sie in Gefangenschaft unter Ägypten und dann durch die Wüste. Aber eben in diesen 430 Jahren in Gefangenschaft schrien sie zu Gott um Rettung und Gott erweckte ihnen einen Mann namens Mose, der die Rettung herbeiführen sollte. Ägypten wurde mit 10 schrecklichen Plagen geplagt. Ihr könnt das nachlesen im zweiten Buch Mose. Und die letzte dieser Plagen war, welche, wer weiß das?
Der Engel des Todes.
Der Engel des Todes, genau. Und der zog durch die Gassen und sollte alle Erstgeborenen töten. Wer von uns ist Erstgeborener? Ich nicht. Ja. Ja. Aber es gibt gute Nachrichten. Das Blut des Lammes rettet dich, genau. Jawohl. Ägypten wurde mit diesen Plagen geschlagen und die Erstgeborenen im Haus sollten getötet werden für sein Volk Israel, aber schaffte Gott einen Ausweg. Jawohl. Jede Familie sollte ein Lamm schlachten und dessen Blut an ihre Türpfosten streichen, dann würde der Todesengel vorübergehen. Und das Vorübergehen, das heißt Passa. Daher kommt der Name. Auf diese Weise entging Israel dem Gericht Gottes und konnte der Gefangenschaft entfliehen. Und sie wanderten durch die Wüste und kamen ins verheißene Land, das dann Israel genannt wurde und auch heute wieder so heißt. Und jedes Jahr seither feiern sie das Passa. Feiern sie diesen Auszug, diese Rettung aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Bis heute. Und jetzt im Moment stehen sie gerade wieder in den Vorbereitungen, um dieses hohe Fest zu feiern. Und die Geschichten des Alten Testaments, habe ich schon gesagt, das sind so wie Schattenbilder für etwas, das sich später einmal ereignen wird, erfüllen wird. Das sehen wir bei all diesen Festen von Israel und so ist es auch beim Passa. Und hier reisen wir vorwärts ins Jahr 700 vor Christus. Da tritt ein Prophet auf, ein Mann mit dem Namen Jesaja. Dieser Mann ist, also ich liebe seine Prophetien, das ist so schön zum Lesen, so kraftvoll. Da ist so Leben drin. Er wurde zu einem der wichtigsten Propheten des Alten Testamentes. In seinem 53. Kapitel schrieb er, was Gott ihm eingab und 700 Jahre später geschehen sollte. 700, wieder diese Zahl. Jesaja spricht von einem sogenannten Gottesknecht. Und er schreibt teilweise in der Vergangenheitsform, was nicht bedeutet, dass es schon geschehen ist, sondern dass es zukünftig geschehen wird, aber dass es so sicher ist, als wenn es schon geschehen wäre. Deshalb sehen wir in diesen Propheten oft die Vergangenheitsform. Und dieser Text ist so stark, den habe ich jetzt mal hier für uns auf die Folie gelegt. Wer mitlesen will, kann das gerne mit mir gemeinsam lesen. Jesaja 53. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld und wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging auf seinen eigenen Weg. Doch Gott lud unsere ganze Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht begangen und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch es war Gottes Plan, ihn zu zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn geht Gottes Plan in Erfüllung. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für seine Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen. Und wer gehört zu den vielen? Wir. Halleluja. Halleluja. Die Menschen damals haben diesen Text nicht verstanden. Aber so im Nachhinein sehen wir, wie sich so viele Details einfach erfüllen von diesem Text. Wie genau Gott das vorausgesagt hat. 7 Jahrhunderte mussten die Juden warten, bis sich diese Prophetie erfüllt hatte. Und hier spulen wir wieder vorwärts ins Jahr so um Christus rum, und zwar 32 nach Christus, und um genau zu sein, und zum 11. April. 11. April 32 nach Christus. Am 6. April 32 nach Christus war Palmsonntag. Und das ist nicht irgendein geschichtlicher Zufall, sondern das wurde von Gott genau so auf den Tag festgelegt. Das geht noch weiter, das kommen wir gerade noch dazu. Also der 14. Tag des Monats Nissi, der 11. April bei uns, ist der Tag vor dem Sabbat, der Freitag. Die Passa-Vorbereitungen laufen auch Hochtouren. Am Mittag müssen alle Lämmer irgendwie bereit sein, die geschlachtet werden sollen. Sie müssen ausgewählt sein, und dann beginnen die Zeremonien für die großen Opferungen da, und der große Altar und das Waschbecken und Feuer und all das. Und die Schlechter, die Priester stehen schon bereit mit ihren Messern. Gebete mussten gesprochen werden, alle waren völlig aufgeregt. Ein sehr ereignisreicher Tag. Der Höhepunkt dieses Tages kam in Sichtweite. Das Schlachten sollte pünktlich um 15 Uhr beginnen. Und ausgerechnet ausgerechnet an diesem Tag, wo das Volk Israel so viel zu tun hatte, haben die Römer nichts Besseres vor, als 3 Verbrecher hinzurichten. Genau an diesem Tag. Und einer von denen war Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth. Der Mann, über den Johannes der Täufer 3 Jahre zuvor gerufen hatte, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Hier werden Lämmer vorbereitet und hier ist das Lamm Gottes. Jesus wurde wie 700 Jahre vorher prophezeit, genau an diesem Tag getötet, als die Passahlämmer getötet wurden, die das Volk Israel erlösen sollten und es nicht konnten. Und nicht nur das. Die Bibel sagt, dass Jesus um die 9. Stunde starb. Die 9. Stunde, wenn man von Sonnenaufgang her rechnet, ist wann? Um 15 Uhr nachmittags. Also nicht nur der Tag, sondern die Stunde genau hat Gott so festgesetzt, dass an diesem Tag, an diesem hohen Feiertag, wenn diese Sündenböcke geschlachtet werden, an genau zu dieser Stunde der Sohn Gottes am Kreuz liegt, hängt und seinen letzten Atemzug tut. Genau auf die Stunde genau. Jahrhunderte vorher geplant. Das kann nicht Zufall sein. In dem Moment, als das Messer an der Kehle der Lämmer gesetzt wurde, hauchte Jesus seinen letzten Atem aus und rief, es ist vollbracht. Und damit macht er mehr als deutlich, das Passa ist in meiner Person erfüllt. Er sagt, ich bin das wahre Passalam, ich bin das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Es ist so überwältigend. Genau in diesem Moment, damit die ganze Welt Bescheid weiß, jawohl, Gott hat gehandelt. Hier geschieht etwas Überirdisches, Übersinnliches, etwas Göttliches. Jesus ist das wahre Opferlamm. Und das, was für Israel galt, das gilt seither auch für uns, denn Jesus hat den Tempel, den Vorhang zerrissen, den Zugang zu Gott freigemacht. Und wir können heute sagen, in seinem Tod, wie es Jesaja prophezeit hat, hat er unsere Strafe getragen, voll und ganz, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In seinem Tod hat er uns alle Sünden und alle Schuld vergeben. In seinem Tod hat er uns aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt, das Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten herausgeführt hat. Wegen seinem Tod gibt es heute die gute Botschaft der Bibel. Wegen seinem Tod gibt es das Evangelium. Wegen seinem Tod gibt es die Kirche, gibt es Oikos. Wegen seinem Tod sind wir freigekauft, versöhnt mit Gott, unanklagbar, unbeschuldbar, wie wir das letztes Mal gesehen haben. Wegen seinem Tod leben wir und werden einst bei Gott in der Ewigkeit leben. Und das ist so sicher wie Gottes Zusage, dass das Lamm Gottes die Sünde der Welt trägt. Denn wenn du dich da rausnimmst und sagst, ja, für mich gilt das nicht, ich bin zu schlecht. Sorry, so wichtig bist du nicht, dass du anders bist als der Rest der Welt. Wenn Gott sagt, für die Sünde der ganzen Welt, dann gilt das für jeden von uns. Halleluja. Und deshalb ist der Name Good Friday definitiv ein passenderer Name als Karfreitag. Wir klagen nicht mehr, wir feiern die Auswirkungen und den Sieg über den Tod. Wir feiern, dass wir durch seinen Tod gerettet sind. Wir feiern, dass in seinem Namen die Macht der Sünde gebrochen ist. Wir feiern, dass uns Vergebung geschenkt wurde. Wir dürfen frei sein von Sünde. Und wir sind versöhnt mit Gott für alle Zeit. Wir feiern, dass in seinem Namen auch Heilung gekommen ist. Und dass wir das sehen werden, immer mehr. Es gibt viele Bibelstellen, wo man das darauf gründen kann. Die in Jesaja 53 kann man auch anders verstehen, aber es gibt eine Stelle, die kann man nicht anders verstehen. Das steht im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt, das ist eine Sache, und alle deine Gebrechen heilt, das ist eine andere Sache. Die Gebrechen sind nicht Sünden, sondern sind Gebrechen, sind Krankheiten, sind Schmerzen. Er heilt sie. Amen. Wir feiern die lebendige Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung. Denn Jesus ist auferstanden. Wir feiern, dass Jesus stärker ist als der Teufel und all seine Dämonen und dass er uns, wenn wir an ihn glauben, seine Autorität gibt, dass auch wir dem Teufel widerstehen können. Jakobus 4,17 heißt es, widersteht dem Teufel, er flieht vor euch. Wir haben diese Macht in Jesus Christus durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Wir feiern, dass uns Gott in einen neuen Stand erhoben hat. Wir sind nicht Produkte des Schicksals, sondern wir sind mehr als Überwinder, sagt die Bibel in Römer 8. Durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Wir feiern seinen Sieg am Kreuz über Sünde, Tod und Finsternis. Durch ihn haben wir Vergebung unserer Sünde. Durch ihn haben wir Befreiung aus der Macht der Finsternis. Durch ihn haben wir die Kraft des Heiligen Geistes. Durch ihn haben wir Zugang in Ewigkeit zum Thron Gottes. Und es gibt schlicht nichts Größeres als das. Wir sind beschenkt, weil Gott uns so liebt. Halleluja. Das ist doch eine Good Friday-Botschaft. Nicht eine Car Friday-Botschaft. Also ich bin begeistert von Jesus. Und ja, belebt von der Liebe Gottes und beflügelt vom Heiligen Geist, wie es unser Mission Statement oder unsere Werte eigentlich, unsere Vision sagt. Jesus ist auferstanden von den Toten als Erstlingsfrucht. Wir haben das in den Festen gesehen, Festen Israels als Fest der Erstlingsfrucht. Er ist als Erster auferstanden. Und damit haben wir die Garantie, dass auch wir auferstehen werden. Die Gläubigen zur Gemeinschaft mit Jesus. Diejenigen, die Jesus ablehnen, zum ewigen Gericht. Das wollen wir nicht. Deshalb ist es unser Anliegen, dass wir so viele wie möglich noch hineinbringen können in das Leben mit Jesus. Unsere Lebzeit hier auf Erden ist nur eine kleine Phase unseres gesamten Lebens. Die ist so kurz. Die Ewigkeit, eben wie Sheila immer sagt, die zieht sich noch hin. Die ist ewig. Und es ist hier, wo wir uns entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. Wollen wir an Jesus glauben, sein Geschenk annehmen, dann werden wir nach dem Tod auferstehen und in Ewigkeit bei Gott sein. So wie Christus es uns verheißen hat. Das ist die gute Nachricht von Karfreitag und vom Auferstehungstag. Und ich möchte abschließen mit einem anderen Bibelvers oder ein paar Versen. Es sind immer so viele, da muss ich mich immer so begrenzen. Aber ja, es ist so wunderbar. 1. Korinther 15. Können wir das auch noch miteinander proklamieren? Also vorher, bevor Paulus das geschrieben hat, hat er argumentiert, was wäre wohl, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und dann sagt er, dann wären wir die bemitleidenswertesten aller Menschen. Das wäre tragisch, dann könnte jeder uns belächeln und die hätten recht. Aber der Unterschied ist, Christus ist auferstanden. Und dann lesen wir gemeinsam Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der allererste der Entschlafenen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Als erster Christus, dann bei seiner Wiederkunft die, die zu ihm gehören. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune, denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich. Und wir werden verwandelt werden, denn dieser verwesliche Körper muss Unverweslichkeit anziehen, dieses unsterbliche Unsterblichkeit. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo bleibt dein Stachel? Doch Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Christus Jesus, unseren Herrn. Halleluja. Jesus, wir danken dir für deinen Tod und deine Auferstehung. Dadurch macht unser Leben Sinn. Das ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen nichts anderes, Herr, als dich. Hilf uns, dass wir dich immer besser begreifen. Hilf uns, mehr von dir zu entdecken, zu erfahren, damit wir dich mehr lieben können, damit wir dir besser nachfolgen können, damit unser Leben dir mehr Ehre bringen kann, denn du verdienst es. Heilig, heilig, heilig bist du, Herr, allmächtiger Gott. Wir preisen deinen Namen. Halleluja. Amen.